Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast und heute brechen wir vielleicht ein Tabu, wir reden über das gute Sterben. Und wie wir als Gesellschaft vielleicht mit diesem Thema ein bisschen besser umgehen können. Der Tod ist ja immer noch ein Tabu, aber andererseits macht er auch alle Menschen gleich, denn alle müssen irgendwann sterben. Und genau darüber möchte ich jetzt reden. Und ich freue mich, dass sie da ist, wieder mal da ist. Sie ist Philosophin, Autorin und auch Podcast-Kollegin. Herzlich willkommen, Lieschen.
Hallo, Barbara.
Liebe Lies, einmal im Jahr, nämlich so rund um Allerheiligen, da denken wir über den Tod nach. Wir schmücken vielleicht unsere Gräber der Familien und vielleicht denken wir dann auch ein bisschen über den eigenen Tod nach. Aber diese Phase davor, sozusagen, bevor es dann wo auch immer hingeht, dieses Sterben, das haben wir eigentlich immer noch sehr, sehr, schieben wir sehr an den Rand. Wie blickst denn du da drauf, jetzt sozusagen als Philosophin? Was sagt uns die Philosophie über das Sterben?
Also du hast schon eine sehr gute Beobachtung gemacht. Es geht ganz viel um den Tod und dann vielleicht noch um die Begräbnisstätte und die Vorstellung, wie das ablaufen soll. Aber auch in der Philosophie ist relativ wenig Augenmerk jetzt auf die Wochen oder Tage vor dem eigentlichen Sterben oder auf diesem Sterbensprozess. Es gibt Ansätze schon in der Antike, die sich mit dem Leben als ein gesamter Sterbeprozess auseinandersetzen. Das heißt, sobald man auf die Welt kommt, ist man in diesen Vergänglichkeitsprozess eingespielt und es läuft eigentlich dann darauf hinaus. Und wir wissen ja alle nicht, wann wir sterben. Das heißt, ganz viele Schulen, auch in der Antike schon, egal jetzt ob Epikur oder die Stoa, versuchen darauf hinzuweisen, dass es eigentlich jederzeit soweit sein kann. Das heißt, es gibt so Versuche, sich in den Tod einzuüben oder auch dieses Sterben zu lernen. Das greifen dann auch später nach dem Mittelalter ganz viele Moralisten auf, gerade auch in Frankreich, und versuchen sich zu überlegen, was bedeutet das eigentlich, wenn man in diesem Bewusstsein des eigenen Todes lebt. Und viele kommen zu dem Schluss, dass das eigentlich die Qualität des Lebens auch ganz stark verbessern kann.
Das finde ich aber schon spannend, weil das würde ja bedeuten, wenn man sich jetzt öfter, vielleicht sogar täglich, das kurz ins Bewusstsein holt, dass eben der Tod ein zwingender Faktor in meinem Leben ist, dann würde ich ein bewussteres Leben leben. Habe ich das jetzt richtig interpretiert?
Ja, ein Stück weit ist es so. Ein bisschen so dieses Memento Mori, also Gedenke deines eigenen Todes, ist ja ein Konzept, das dann ganz stark auch im Christentum eine Rolle spielt, aber nicht nur dort, in ganz vielen anderen Religionen auch. Da hat es manchmal so diesen moralischen Unterton und auch diesen rechtfertigten Unterton. Aber die Vorstellung, dass das eigene Leben endlich ist, so zumindest eine Konklusio, heißt auch, dass wir uns bewusst sein müssen, dass wir Verantwortung für diese Entscheidungen, die wir treffen im Leben, übernehmen. Das heißt aber auch, dass sie ein Stück weit unwiederbringlich und unwiderruflich sind. Wir können nicht endlos entscheiden. Wir haben nicht endlos viele Möglichkeiten zur Verfügung. Wir können aus einer begrenzten Anzahl schöpfen. Und je älter wir werden, desto klarer wird es auch. Also es gibt auch ein gelebtes Leben, das voller Entscheidungen war und das läuft auf ein Ende hinaus. Also das heißt, die Kostbarkeit des Lebens, so zumindest dann ganz viele Philosophen und Philosophinnen, hat auch damit zu tun, dass das Leben endlich ist und dass wir bewusst sind, dass unser Leben endlich ist. Und das macht auch die Kostbarkeit aus. Jetzt Umkehrexperiment. Wir hätten diese Vorstellung, wir würden unendlich leben oder sagen wir mal unsterblich sein. Bleiben wir beim unsterblich sein. Das ist ja auch eine ganz aktuelle Diskussion im Silicon Valley. Wie wäre das eigentlich? Und wir wissen ja auch, einige Staatenlenker, jetzt ungegendert, reden ja auch ganz unverhohlen drüber, wie schön das nicht wäre. Dann würde es aber auch heißen, dass es eigentlich gar keinen Grund gibt, das eine vor dem anderen zu bevorzugen. Also ich hätte weder einen Zeitdruck, etwas zu machen, noch wird wirklich eine Entscheidung, die ich treffe, einen Unterschied machen, weil ich habe ja eh noch wahnsinnig viele vor mir. Also es macht eigentlich keinen Unterschied, was ich tue. Das heißt, unsere Vorstellung von dem, was das Leben wertvoll macht, hat auch damit zu tun, dass es eben auch kontingent ist, dass es nicht so ganz unserer Kontrolle unterliegt und dass es auch ganz schnell vorbei sein könnte.
Es gibt ein Bestsellerbuch von einer australischen Krankenschwester oder Pflegerin, das heißt The Top 5 Regrets of the Dying. Und das ist keine Studie, ist nicht Wissenschaft, aber es sind halt ihre Erfahrungen. und eben die Dinge, die Menschen am meisten bereuen, wenn sie am Sterbebett sind. Und das sind aus ihrer Erfahrung eben immer die gleichen. Man hat zu viel gearbeitet, man hat zu wenig in Familie und Freunde investiert, man ist sich selbst nicht treu geblieben und man hat zu sehr auf die Meinungen anderer Wert gelegt und so. Und diese Gedanken am Sterbebett, das spielt ein bisschen das rein, was du jetzt gerade gesagt hast, sozusagen, wenn man sich vergegenwärtigt, dass das eben ein Kontingent, wie du gesagt hast, ist, dann würde man wahrscheinlich auch das Leben stärker sehen oder auch die Qualität stärker wahrnehmen.
Genau, ich glaube, darum geht es auch und auch in diesen antiken Konzepten. Also da ist ja ganz viel dann auch von Tugenden und Lastern die Rede und wie dann auch das richtige Verhalten geht oder wie man richtig lebt. Und es hat auch viel damit zu tun, dass im Angesicht dieser Endlichkeit, die auf jeden Fall da ist und dass du auf jeden Fall sterben wirst, es schon relevant ist, was du machst. Also und welche Entscheidungen du eben triffst. Und wenn man so berühmte Beispiele hat, wie Sokrates vor seinem Giftod, also vor Gericht, dann ist das Spannende an der Szenerie ja gar nicht dieser Heldentod, der dann so schön gefeiert wird, sondern eigentlich diese Erkenntnis dort, dass man auch dem Tod entgegengehen kann, weil das ist sowieso mein Schicksal. Jetzt bin ich alt geworden, so sagt er quasi. Jetzt hätte er vielleicht noch ein paar Jahre, aber bevor er jetzt in einer Untreue mit sich selbst leben muss oder da jetzt Unrecht tut, geht er eigentlich lieber in den Tod, weil das ist sowieso das, was er gelernt hat, auch als Philosoph, zu akzeptieren und darauf hinzuleben, dass die eigene Existenz eben endlich ist und damit mit diesem Bewusstsein auch diesem eigenen Tod, da müssen wir nämlich wieder unterscheiden, den Stachel zu ziehen. Mhm. Also da gibt es nämlich auch nochmal einen großen Unterschied, auch in den philosophischen Schulen, wie man mit dem eigenen Tod umgeht und der eigenen Endlichkeit und dem eigenen Sterben und dann natürlich nochmal ungleich schwerer mit dem Sterben oder dem Tod der anderen. Also auch das ist nicht gleich in der Bewertung.
Sokrates muss man vielleicht ganz kurz noch einfach erzählen. Also bei Sokrates fällt mir ein, der Schierlingsbecher. Genau. Aber du weißt sicher die ganze Story. Vielleicht kann man die noch kurz nachreichen.
Ja, ist vielleicht eh ganz interessant an der Stelle. Also Sokrates wird in schon relativ betagtem Alter dann doch verurteilt oder besser gesagt einmal angeklagt, dass er die Jugend verführt hätte und auch der Blasphemie, also dass er anderen Göttern huldigt als die Stadt Athen huldigt. Das war damals ein Vergehen. Man könnte jetzt sagen, zum Teil stimmt es, zum Teil nicht. Da sind wir wieder bei unserem heutigen demokratischen Diskurs. Also es ging eigentlich darum, dass Sokrates den Studierenden sozusagen unter Anführungszeichen kritische Gedanken auch zur Philosophie und auch zur Demokratie mitgegeben hat. Und das war damals ein Problem, weil nach der Herrschaft der Tyrannen sozusagen die Situation unsicher war. Also das war wurde quasi als antidemokratisches Gedankengut gewertet. Sokrates ging aber quasi auch als aufrechter und durchaus verdienter Bürger da voran und meinte, also es wäre eigentlich die Aufgabe eines jeden Bürgers, die Demokratie ständig zu hinterfragen und auch ein Stück weit den Regierenden zu misstrauen. Also so viel zur heutigen Situation. Das ist nicht gut angekommen. Vor allem nicht, dass er kein Schuldeingeständnis gemacht hat, sondern gesagt hat, na, also wenn er jetzt eigentlich entweder eine Alternativstrafe oder die Flucht vorschlägt oder dann einfach weg ist, dann würde er ja eigentlich den Sachen Recht geben und das stimmt ja nicht. Also er müsste jetzt quasi auch den Gesetzen gehorchen, das macht er, also trinkt er diesen Becher, aber schuldig quasi sieht er sich jetzt nicht. Ja. Ist auch wieder nicht, er ist auch nicht gut angekommen, aber er hat dann halt die Konsequenz gezogen, eben auch mit dem Hinweis darauf, dass es eigentlich völlig absurd ist, sich jetzt vor dem Tod zu fürchten. Ja. Also wenn er jetzt als Philosophin, was er jetzt, um es jetzt auf mich umzulegen, jetzt den Tod fürchten würde an sich und dass es als das ultimative Übel sieht, was er gar nicht wissen kann, dann würde ja eigentlich sein bisheriges Denken und auch die Art, wie er gehandelt hat, vollkommen ad absurdum führen. Also er hat eigentlich die Konsequenz daraus gezogen, kann man sagen.
Und du als Philosophin, kannst du diesem Gedanken folgen von Sokrates?
Den Gedanken kann ich folgen, aber es gibt diese schöne Stelle in einem Brief auch von Seneca an seinen Schüler, da sind wir dann schon in der römischen Antike, wo er sagt, naja, also es wird sich dann zeigen, wie viel die Philosophie auch hält und das eigene Leben und Denken, nämlich dann, wenn man selber ans Sterben kommt. Und bis dahin hält er sich quasi zurück zu sagen, das wird gelingen oder nicht. Also ich glaube, da wird sich jeder von uns eher ein Stück weit, wenn er es bewusst zumindest erlebt, bewähren müssen.
Mhm. Aber du könntest jetzt nicht sagen, ich habe keine Angst vor dem Tod oder ich habe keine Angst vor dem Sterben? Oder wie kommt das Thema in deinem Bewusstsein vor?
Na, das ist interessant. Also ich glaube tatsächlich, dass da Epikur sehr gut dazu gearbeitet hat, also dass die Angst vor dem Tod tatsächlich absurd ist. Also in der eigenen Erfahrung kommt es ja nicht mehr vor. Da sind wir wieder bei der Unterscheidung. Es ist eher erschreckend, wenn man den Tod anderer erlebt. Mhm. Ja, also das finde ich wesentlich furchterregender, als jetzt zu überlegen, was ist nach meinem Tod. Was anderes ist und was mich mehr interessiert und wo ich eben schon vorher gemeint habe, das ist irgendwie ein bisschen eine Leerstelle, ist dieser Prozess des Sterbens davor, wo ich ja eigentlich glaube, dass da eher die Angst und die Panik liegt, zumindest in unserer relativ säkularen Gesellschaft. Also gar nicht so, was ist danach, sondern wie läuft eigentlich dieser Prozess ab? Wer ist da bei mir? Bin ich da allein? Gibt es da Schmerzen? Wie gehe ich mit der Kontrolllosigkeit um? Wie gehe ich mit all den Umständen um, die ich eigentlich sonst in meinem kontrollierten Leben nicht habe, ja, und nicht haben musste? Und ich glaube, so einen Blick darauf zu werfen, das finde ich spannend. Nämlich auch im Vergleich zu dem, es gibt ja noch eine andere Phase, die auch oft ignoriert wird, nämlich die auch von Zeugung und Schwangerschaft bis zur Geburt, die, und das fand ich sehr schön, eine Kollegin mal gegenübergestellt hat. Also diese Phase, da ist man nicht mehr so ganz da oder schon am Gehen, auch körperlich oder auch mit den Zellprozessen, aber man ist auch noch nicht weg. Also diese Übergangsphasen, die eigentlich nicht so eindeutig einordnbar sind, sind eigentlich spannend, weil wie gesagt, also vor der Zeugung ist man nicht da und danach nicht, das sind alte Feststellungen, aber diese Übergangsphasen vielleicht mehr ins Bewusstsein sollen und zu schauen, vielleicht kann man in diesen Phasen dem Tod ein bisschen den Stachel ziehen. Das war für mich so das, was mich an dem Thema interessiert hat.
Das ist auch wirklich faszinierend, weil, wie du sagst, das Sterben von anderen, wo man dabei ist, das ist das, was uns ja wirklich auch ängstigt und, genau, und auch betroffen macht und traurig macht. Und das ist ja auch total nachvollziehbar. Du hast jetzt auch von Kontrolle gesprochen, dass unser Leben so kontrolliert ist und wir ja wirklich viel dafür tun, dass es immer noch kontrollierter wird und wir darin auch ein bisschen Sicherheit schöpfen wollen anscheinend. Es gibt zum Thema Todesvorbereitung, und das gehört ja dann auch schon zum Sterben dazu, einen, ich würde nicht sagen, es ist ein Trend, aber es gab ein Buch, das heißt Gentle, muss jetzt noch schauen, wie das eigentlich heißt. Genau. The Gentle Art of Swedish Death Cleaning. Und dieses Death Cleaning beschreibt so ein bisschen die akribische Vorbereitung auf den eigenen Tod, aber eben noch zu Lebzeiten. Und das fängt damit an, dass man sagt, okay, wie ist mein Besitz, welche Sachen im Haus brauche ich noch und was nicht. Und damit man halt den anderen, die dann noch da sind, möglichst wenig Arbeit hinterlässt. Und das geht so weit, ich darf von meiner Mama berichten, die gesund ist und lebt und ich mich auch darüber freue, ganz genau aufgeschrieben hat, wie ihr Begräbnis ablaufen soll, wer was singen soll und was auf dem Badezettel stehen soll und so. Also es, aber auch aus dem Bedürfnis, damit ihr keine Scherereien habt. Wie du schmunzelst ein bisschen, ich auch. Wie blickst du denn auf dieses Kontrolle haben wollen, quasi bis zum letzten Atemzug?
Ja, das bekomme ich auch mit in der philosophischen Praxis, dass das ein Thema ist, für Menschen zu überlegen, also wie gestalten sie ihren Nachlass, unter Anführungszeichen, und das oft schon länger im Vorhinein, also gar nicht in einer akuten Situation. Und ist ja auch kein neues Thema, dass man die eigene Rezeptionsgeschichte unter Anführungszeichen oder Rezeptionsbiografie nochmal beeinflussen will. Also welche Briefe sollen überbleiben? Sollen die davon erfahren, meine Verwandten, dass da mal irgendwas war in der Vergangenheit an Liebelei? Das sind ja ganz spannende Dinge. Mhm. Aber man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass auch hier eine Kommerzialisierung im Gang ist. Ja? Also auch mit dem, wer ist dafür zuständig. Das ist was anderes, wenn man selber versucht, auch zu reflektieren, was ist einem wichtig, was nicht. Das würde ich mal rausnehmen. Aber diese ganze Hype, auch hier noch in dieser Phase Kontrolle auszuüben, finde ich schon ein Stück weit auch beunruhigend. Ja? Also wir haben das ja aber auch bei anderen existenziellen Phänomenen. Also Stichwort Geburt, Schwangerschaft, ja, ganz stark, wo man die Technologie hernimmt und sagt, okay, was man rausholen kann, holt man raus, um hier einzugreifen und möglichst gut kontrollieren zu können. Ich verstehe die Verlockung der Sicherheit. die es aber dann doch auch nicht so gibt. Also nochmal zurück, also der Tod kann uns überall ereilen. Es kann auch sein, dass vorher mein Haus abbrennt, dass vielleicht niemand in meiner Verwandtschaft Interesse hat, da wirklich genau durch meine Sachen durchzugehen, dass ich finanziell was, also es könnte alles anders sein. Hm. Aber dieser Versuch, auch diesen Faktor so kontrollieren zu wollen, ist schon ein Stück weit auch ein Zeichen unserer Zeit. Ich weiß schon, es gibt über Religionen und auch in den Riten natürlich immer einen gewissen Ablauf, der auch Sicherheit gibt. Und das macht auch Sinn für die Trauernden, diese Sicherheit zu haben, wie läuft etwas ab. Das ist auch eine Leitung durch eine schwierige Phase beispielsweise, das kann man nachvollziehen. Aber die Art jetzt, wie Tod auch gemanagt wird oder vielleicht sogar auch das Sterben schon gemanagt wird, das ist doch etwas, was man vielleicht ein bisschen stärker hinterfragen sollte, ob das wirklich diese Lebensqualität auch hochhält oder ob es nicht eher schon diese Motive, die auch bei diesen die Sachen, die man bedauert, nicht auch da noch zusätzlich da das Feuer schürt. Ja, also wenn man das Bild dann noch so schön aufrechterhalten will, dass man davor aussortiert, ja, oder dass man möglichst wenig Arbeit macht. Man könnte auch sagen, ja, ein Körper mit all seinen Dingen ist eine gewisse Zumutung an sich selbst, aber auch an die anderen. Und vielleicht muss es und darf es das aber auch sein. Und vielleicht ist gerade auch dieses Phänomen dieses Sterbens und dann des Todes eines, das uns das bewusst macht, dass es einfach Sachen gibt, die eben auch außerhalb unserer Kontrolle liegen sollten. Und ich unterstreiche jetzt das sollten, weil das ist nicht gern gesehen jetzt. Aber ich glaube, das ist wirklich überdenkenswert. Und ich hab vor kurzem auch ein Buch gelesen, das von einer... Ich habe vor kurzem auch ein Buch gelesen von einer Sterbedoula. Also das sind also quasi jetzt, es gibt diese Geburtsdoulas, so aus dem französischen Raum kommend, die also dieses Sterben begleiten, die sich gut auskennen. Nicht nur, was rechtlich gegehrt werden kann vorher und was jetzt medizinisch notwendig ist und was psychologisch notwendig ist, also bis auch dann die Betreuung der Angehörigen. Ist ein interessantes Konzept. Also man hat es bei der Geburt, einem unkontrollierten Erlebnis und dann beim Sterben. Und es ist aber auch spannend zu sehen, wie viel noch dieses Soziale einen Einfluss hat in dieser Phase, wo man eigentlich sagen könnte, ja, so, das wäre vielleicht auch eine Chance, das Leben nochmal ganz anders zu erfahren. Also ich weiß schon, keiner redet gerne über das Sterben, aber gerade diese Zeit, ja, also rauszunehmen in einer Welt, wo es nur ums gute Leben geht und wo es um den höchsten Genuss und die höchste Lust und die größte Bequemlichkeit geht. Und dann gibt es beispielsweise eine Diagnose. Und das müssen nicht alte Leute sein, das können auch junge Leute sein. Und da gibt es eigentlich überhaupt niemanden, der dich da auffängt mit dem. Also in dem Moment, wo du weißt, es geht ans Sterben, bist du eigentlich ein Stück weit allein. Und diese Phase ist irgendwie aus diesem guten Leben rausgekippt. Und jetzt ist die Frage, ob nicht, wenn man das jetzt als gesamtes gutes Leben sieht, diese Phase da auch dazugehört. Also was könnte man machen, dass diese Phase auch noch Teil eines sinnerfüllten Lebens ist und das vielleicht abrundet und auch, wo man sich anders erfahren kann als Leidender oder Leidende oder ausgestoßene Person, wo man gar nicht so genau hinschauen will, sondern könnte uns diese vielleicht eine Begegnung auch mit Sterbenden nochmal helfen, als unsere eigene Existenz auch besser reflektieren zu können. Jetzt bin ich da schon ganz weit in der Materie drinnen, aber wenn ich mir anschaue, wie unsere Palliativstationen aufgebaut sind, und ich rede jetzt nicht vom Personal, das oft ausgezeichnet ist und sehr viel kompensiert, aber wenn ich mir das architektonisch anschaue, wenn ich mir anschaue, wie viele Regulierungen es gibt, die eigentlich einen guten Abschied unmöglich machen, da muss ich mich schon sehr wundern. Also dann sehe ich nicht einen kleinen Widerspruch mit wir verdrängen den Tod, sondern da muss ich sagen, wir haben einen furchtbaren Umgang mit den Sterben und es wundert mich auch nicht, dass wir es tabuisieren müssen, weil wenn ich das sehe und wenn ich das miterlebe, kann man es eigentlich schwer ertragen. Das passt nicht zu dem, was wir so allgemein als gutes Leben definieren ansonsten.
Ja, das ist ein interessanter Punkt, den du da ansprichst. Ich persönlich kenne keine Palliativstation jetzt sozusagen persönlich oder war noch nie auf einer, deswegen weiß ich jetzt nicht, was du da meinst, aber es ist, aber ich kenne Krankenhäuser und ich weiß, wie die aufgebaut sind und so ähnlich wird es auch bei Palliativstationen sein. Aber was wären denn Räume, was wären denn diese, die solche Begegnungen auch möglich machen und vielleicht auch für Angehörige einen gewissen, oft findet auch noch Versöhnung statt in solchen Momenten, wie Wie könnte man das anders gestalten, jetzt ohne dass du da jetzt alle Lösungen liefern musst?
Nein, es muss ich gar nicht selber die Lösungen jetzt präsentieren. Es gibt aber tatsächlich Vorschläge und Lösungen, und zwar ganz konkrete. Es gibt sogar Modelle und ausgearbeitete Konzepte. Ich bin nämlich genau auf diese Frage mit einem Kollegen, dem lieben Professor Michael Obrist, eingegangen, am Institut für Architektur. Und zwar mit Masterstudierenden, die sich teilweise schon mit Demenz beschäftigt haben, also Räume für Demenzkranke, für Schwerkranke, für ältere Leute beschäftigt haben. Und der Versuch war, ganz konkret in Masterentwürfen auf diese Frage zu antworten. Also was wären Wege, das gute Sterben völlig neu zu denken? Und zwar nicht von einem oder nicht mit einem medizinischen Blick, denn den haben wir drauf, sondern zum Beispiel auch mit einem Blick, der in Richtung Bildung geht. Also wie könnte eine Einrichtung funktionieren, die auch weiterbildet, wo Schulen hinkommen könnten, um sich zu informieren oder wo man selber, wenn man eine schlimme Diagnose bekommt oder vielleicht von Verwandten die Diagnose hat, hinkommen kann, um sich wirklich nicht nur zu erkundigen, sondern auch in einem Setting, das jetzt nicht nur ein kleines angeräumtes Bürokammerl irgendwo im Joche ist. Ja, es ist leider teilweise wirklich so fürchterlich, wenn man es sich vor allem nicht selber leisten kann oder nicht aufs Private ausweichen kann, dass man also wirklich da auch mit diesem Thema auf, ich sage es mal, auf einer niveauvollen Art und Weise umgeht und es nicht wirklich ins letzte Kammerl reinsteckt, wenn man sagt, na gut, ab der Diagnose ist bist du quasi eh schon aus der Gesellschaft ausgeschieden oder schon am Ausscheiden und nicht so wichtig. Und wir haben uns wirklich konkret die Frage gestellt, wie könnte sowas sein? Und ein wesentlicher Aspekt, der dann auch bei den Recherchen war, die ich unter anderem dann auch auf der Palliativ gemacht habe, war schon der Punkt, dass man sich ein bisschen aus diesen medizinischen Regulatorien befreien muss. Also das, was in einem Krankenhaus, du hast das ja schon angeführt, normalerweise gilt, ist ja auch von Hygienestandards, von anderen Standards, die nötig sind, ja, um wieder zur Gesundwerdung zu führen, das gilt ja eigentlich nicht mehr. Die Frage ist, ob das wirklich so ein gutes Setting ist, dort angesiedelt zu sein, weil natürlich Regulatorien gelten, die nicht mehr, also wenn ich im Sterben liege, dann werde ich nicht mehr gesund. Dann ist die Frage, ob es wirklich gut ist, dass ich keine Blumen, keine lebenden Pflanzen in meinem Zimmer haben darf, obwohl das vielleicht ein Bedürfnis wäre, ob ich noch mit Erde spielen darf oder ob ich nicht essen kann, was ich möchte, nicht gelten sollte, weil gesund werde ich auf jeden Fall nicht mehr. Also ich komme lebend nicht mehr raus. Und wenn man dann sieht, dass es oft an ganz kleinen Dingen scheitert, wie es gibt nicht genug Internetempfang, um vielleicht noch das zu nutzen und mit jemandem im Ausland zu zoomen. Wenn man sieht, dass vielleicht das einzige Bedürfnis noch ist, mal runterzugehen, zum Friseur zu gehen oder vielleicht noch intern einzukaufen wo, dann muss ich sagen, da geht es dann nicht um die ganz großen, teuren Lösungen und auch nicht um die teuerste Schmerztherapie, sondern da geht es darum, sich noch einmal spüren zu können oder so viel Sinnesanregung wie möglich noch rauszuholen. Mhm. Und das ist nicht teuer. Das meine ich mit dem, was mich wirklich verstört hat bei diesen Recherchen, war nicht, dass es darum geht, dass so viel Geld in die Hand genommen werden müsste, sondern dass man das Konzept oder überhaupt, was da passiert, ganz anders denken muss.
Das ist eine tolle Anregung. Danke auch, dass du dich da in dieses Feld so investiert hast oder weiterhin investierst. Was ich mich jetzt frage, ist, die ganze Welt als Gesellschaft hat ja auch dasselbe Thema. Also es sterben ja alle auf der Welt. Und gibt es denn auch Kulturen, Gesellschaften, die das, was du jetzt da gesagt hast, schon entweder indigene Völker oder vielleicht auch zivilisiert, also nicht zivilisiert, wollte ich nicht sagen, egal, ihr wisst, was ich meine.
Also in dem Fall ist es eher ein negativer Ausdruck.
Ja. Also kann man irgendwo hinschauen, wo man sagt, okay, da gibt es Gesellschaften, die sich dieses Sterben einfach schon anders gestalten?
Also das ist natürlich schwierig, weil ich habe nur Überblick über ganz wenige, wenige auch andere Strömungen. Aber ich habe mir ganz konkret angeschaut, wie die Sache zum Beispiel in Varanasi abläuft. Varanasi ist die heiligste Stadt am Ganges für die Hinduisten und Hinduistinnen. Mhm. Das ist eigentlich auch die Stadt, wo der Todestourismus hohe Konjunktur hat. Also in der Religion heißt das Varanasi so der direkte oder die Punktlandung wäre, wenn man sofort die Erlösung aus diesem Kreislauf der Wiedergeburten haben will. Das heißt, Der Tod macht uns zwar sozusagen gleich, aber das Sterben nicht unbedingt. Und wer dort stirbt, hat einen direkten Draht ins Moksha, also so heißt es bei den Hindus. Und das ist schon ein interessanter Punkt, wenn man dort beobachtet, wie dort das Sterben abläuft. Nämlich auch, wie viele Häuser es gibt. Also die Reichen, die sich ihr Häuschen dann dort mieten für die letzten Jahre oder die letzten Wochen und Monate. Dann gibt es staatliche Einrichtungen, die sind schon sehr gewöhnungsbedürftig, aber ermöglichen auch innerhalb dieser glücksverheißenden Stadtgrenzen zu sterben. Aber es gibt natürlich auch ganz, ganz neue von der Regierung gesponserte Einrichtungen, die direkt, also ich meine, erste Reihe fußfrei quasi in die Erlösung führen, die dann auch der Premier Modi jetzt gesponsert hat. Also das sind schon Top-Möglichkeiten. Und wenn man sich anschaut, so über die Jahrhunderte, wie der Todestourismus dort auch stattfindet, dann ist das schon ganz bemerkenswert. Wobei man sagen muss, dass das wirklich ein ganz anderes Todeskonzept ist, weil das ja normalerweise nicht nur ein Leben ist, sondern es eine Vielzahl an Leben ist, die man eigentlich leben muss, bevor man vielleicht mal die Chance hat, zur Erlösung zu kommen, je nachdem, wie man handelt, ob man richtig lebt oder nicht. Nur eben dieser Ort ermöglicht es, das ein bisschen zu beschleunigen und ist damit seit Ewigkeiten the place to be, wenn es ans Sterben geht. Ja, und da gibt es schon auch Einrichtungen, die, und finde ich schon sehr bemerkenswert, sehr spartanisch eingerichtet, aber versuchen die Menschen mit diesen Bedürfnissen auch abzuholen. Also ich war sehr beeindruckt davon, dass zum Beispiel die Anlage direkt am Haupttempel und wirklich ganz kurz vorm Ganges. Also da haben alle Senioren, Seniorinnen, die drinnen sind, sogar eine eigene Karte, dass sie überall hinkommen können. Sie kriegen da Ermäßigungen, also sie sind voll eingebunden in die Struktur des Ortes. Also das ist schon, also da kann man sich einiges abschauen. Plus natürlich zum Sterben nochmal. Dieses Sterben findet dort auch insofern statt, als dass dort diese Geschlechtergrenzen plötzlich aufgehoben werden, die normalerweise ja sehr, sehr streng geachtet werden, gerade im hinduistischen Raum.
Wie meinst du das?
Ja, ab einem gewissen Alter spielt das Geschlecht da keine Rolle mehr und du hast dann plötzlich gemischte Schlafsäle, aber in einer sehr modernen Architektur, die gut durchlüftet, gut durchdacht, hell sind, wo sich die Senioren, Seniorinnen selber auch noch ihr Essen machen können. Sie sind ein Stück weit von der Familie befreit, also die sind alle von weit her gereist und die das durchaus auch als eine Art von Befreiung sehen, also nicht mehr Teil dieser sehr starken Großfamilie zu sein und sich jetzt in diesen letzten Wochen und Monaten auf ihre Spiritualität besinnen zu können. Also das Konzept auch, dass es eine Phase zu sehen, in der nochmal ganz anderes möglich wird, das finde ich schon durchaus beeindruckend, auch wenn ich es jetzt nicht romantisieren will. Also die Leichen brennen da auf eine Art und Weise, die man bei uns vielleicht weniger verschmerzen könnte. Wobei ich sagen muss, dass der Ablauf und die Ritualisierung dort vor Ort schon nochmal ein ganz anderes, elementares Erlebnis sind, also wenn man sich bei uns vorstellt, man kommt einfach mit dem Sarg in einen Ofen und wird verbrannt und es läuft alles sehr clean und sehr distanziert ab. Das ist dort ganz anders. Also die Berührung mit dem Lebendigen und mit dem Toten findet da wirklich auf einem ganz anderen Level und einer ganz anderen Schmerzschwelle und Sinnesschwelle statt.
Ja, spannend. Also ich meine, was mir dazu einfällt, ist halt zum einen dieser Todestourismus, also sozusagen du hast einen Shortcut Richtung Paradies und das ist natürlich im Hinduismus, muss man eben durch diese Wiedergeburtsgeschichte auch mehrere Versuche sonst starten. Im Buddhismus ist es quasi, kommt das Karma noch dazu, aber auch im Christentum ist es ja so, dass es ein Leben nach dem Tod gibt und du bei dem lieben Gott irgendwie sitzen kannst. Aber eigentlich sagen ja die Kirchen auch, dass es nur durch Religion halt praktizieren und ein guter Mensch zu sein und so weiter und so fort, 10 Gebote. Aber es halten alle Religionen eigentlich so ein Paradies oder irgendein Leben nach dem Tod bereit für uns, egal ob es jetzt bei Allah ist oder...
im Hinduismus nicht. Also im besten Fall ist da nichts. Ja, das ist vielleicht für uns die... Ja, das ist der Buddhismus ist ja da quasi nochmal die extremere Weiterentwicklung. Also die sagen dann halt Nirvana dazu. Aber man kann so den Buddhismus als den reformierten Hinduismus sehen, der versucht, also die grundlegenden Geschichten wie Kasten etc. so ein bisschen hinten anzustellen. Mhm. Aber dieses Grundkonzept, dass eigentlich das Ziel wäre, aus diesem Zyklus an Leben auszusteigen, ist eines, das für den Westen, glaube ich, oder so für westliche Philosophie wirklich schwer zu durchdenken ist. Also gerade, wir haben es vorher eh kurz erwähnt, auch mit diesen Vorstellungen von Unsterblichkeit, das wäre also nichts Wünschenswertes. Also ich fand das dann ganz interessant, wenn man dann mit den Theologen vor Ort spricht, auch von diesen Kulturforen, dann hört man raus, dass in der Vorstellung sogar die Götter, die ja ein großes Maß an gutem Karma angesammelt haben, deshalb mhm. sind sie ja Götter, das mal irgendwann abbauen müssten, um menschlich zu werden, weil nur Menschen, also in ihrer menschlichen Form, können sie sterben. Ja, also selbst die Götter sind noch Teil dieses Rats, aus dem alle aussteigen wollen. Ja? Und das muss man nochmal, das ist nämlich wirklich ein ganz krasser Gegensatz auch zum mhm. Christentum, muss ich sagen. Also ja. Es geht jetzt gar nicht darum, wer glaubt jetzt wirklich ja. punktgenau dran. Aber die Vorstellung, man ist einzigartig im Christentum mit seiner Persönlichkeit und dann, was bleibt dann? Und die Unsterblichkeit der Seele ist ja auch eine sehr abendländische Vorstellung, ist dort halt ganz anders. Weil wenn ich mir denke, im nächsten Leben bin ich das Kind von jemand völlig anderen, sind wir oder die Beziehungen, die man zu anderen hegt, also das ist viel, viel weniger stark von dieser eigenen Individualität geprägt, sondern eben dadurch bestimmt, wie wir jeweils handeln. Ja? Und da, also das sind tatsächlich andere Modelle auf diesen Vergänglichkeitsprozess oder überhaupt auf dieses Leben als gut zu schauen, als uns bewusst ist. Also da gibt's schon andere Konzepte.
Das ist wirklich ganz schwer zu denken, fällt mir auf. Aber kann man jetzt einfach nur mal akzeptieren, dass es halt da unterschiedliche Modelle gibt. Und dennoch, um dann noch bei deinem indischen Beispiel zu bleiben, dennoch ist es jetzt im Irdischen auch gut, dass man halt Dinge, die mit diesem Prozess zu tun haben, auch ein bisschen kapitalisieren kann. Also das ist ja auch, ein Tourismus hat ja zur Folge, dass da irgendwie jemand Geld verdient. Jemand musste mal diesen Ort auch als das Highlight sozusagen ausmachen. Und
auch eine Geschichte dazu erzählen, ja. die ja auch immer wichtig ist. Und wo man sagen könnte, vielleicht ist das auch eher das, was die Verarmung ist, dass wir relativ wenig Geschichten haben, die wir uns jetzt da auch erzählen können, was jetzt eigentlich passiert und wie lässt sich oder dieses Erlebnis ist halt auch irgendwie begrenzt. Jetzt, also ich verstehe unseren Zug zu, wir wollen alles hygienisch abhandeln, aber ich stelle jetzt nochmal ganz kurz nur dieses Konzept in Frage, wie es auch im Krankenhaus passiert, weil gerade diese Einsicht darin, dass es da kein Raus mehr gibt, eigentlich wesentlich mehr möglich machen würde. Und jetzt rede ich nicht von guter medizinischer Betreuung, wenn es Schmerzen gibt oder pflegerischer Betreuung, sondern in dem, dass ich sage, gut, also was hindert uns eigentlich daran, dass wir Räume da anders gestalten, dass wir sagen, es geht jetzt eben nicht mehr um diese strenge Hygiene. Wir könnten eigentlich alle technologischen Goodies einsetzen, um eben noch Kontakt oder Verabschiedung etc. möglich zu machen. Also warum sind wir da eigentlich so kleinlich? Und ich glaube, das ist vielleicht das, was ich interessant finde, daran zu arbeiten. Jetzt will ich gar nicht sagen, dass da in Varanasi alles gut läuft, aber es hat mir geholfen, nochmal stärker zu reflektieren, dass es nicht so sein muss, wie wir es jetzt machen. Ja? Also man fühlt sich ja teilweise auch in der Falle, wo man sagt, am besten man verdrängt es, weil was kann man schon dagegen tun? Und ich glaube aber, dass da mit sehr wenig finanziellen Einsatz und mit sehr guten Ideen und ja, auch mit baulichen Maßnahmen sehr viel möglich wäre. Und ich sehe sogar, jetzt komme ich zum Punkt, auch diesen Konnex zwischen Wien und Varanasi, also auch dieses Potenzial einer Stadt, die ja auch ganz viel mit dieser Morbidität arbeitet und mit diesem Ansatz. Also schon mal vielleicht auch mit Humor und diesem anderen Umgang damit, der ja durchaus auch problematisch ist, aber versucht, dem anders zu begegnen als überall sonst auf der Welt. Ja? Also da sehe ich schon das Potenzial zu sagen, naja, was hindert uns eigentlich daran, einfach mal einen Piloten zu machen und zu schauen, was man da eigentlich rausholen kann. Und ich weiß, die Frage ist immer gewesen, ja, schreibe ein Buch drüber. Aber ich dachte mir diesmal, nein, ich will, dass es Modelle gibt und dass man die Modelle ablehnen muss, aber man könnte es bauen. Oder man könnte es direkt in eine bestehende Struktur bauen. Hm. Wenn wir das ablehnen, ist es eine Ablehnung von, geht sich jetzt finanziell nicht aus, wollen wir nicht, ist ein unschönes Thema. Aber ein Buch kann man beiseite legen und ein Modell eben nicht so schnell. Mhm. Das war so dieser Impetus auch des Projekts zu sagen, gut, also wenn man jetzt diese ja doch sehr stark philosophische Idee dieses Sterbenlernens ernst nehmen, was würde das jetzt bedeuten, wenn man das jetzt materialisiert?
Das ist ein extrem schöner Gedanke, auch weil es quasi, wie du gesagt hast, von Schwangerschaft, also von der Geburt und Tod, das sind die zwei Events, aber diese Phasen davor, dass man die stärker auch zu unserer Existenz dazu nehmen. Das finde ich ganz, ganz interessant. Bin ich gespannt, wie das weitergeht und ob es dann jemanden gibt, der sich politisch oder im Gesundheitswesen oder wir haben ja auch kein Ministry of Death. Ja. Oder sowas. Also das ist auch schwierig sozusagen politisch, welche Institution sollte es in welcher Art und Weise sich zu Herzen nehmen?
Das ist eine interessante Frage und ich bin ja da immer, also es ist klar, die erste Eindruck ist ja, das ist Gesundheit. Ich bin mir da aber eben nicht sicher, ja, weil es eben genau in dem Punkt nicht mehr um Gesunderhaltung geht, mhm. ja, und auch nicht mehr um diesen medizinischen Einsatz, um Gesundheit wieder zu erreichen oder zu heilen, ja. Und ich denke wirklich, dass dieser Punkt, dass man hier was lernt, ja, dass es was mit Kultur zu tun hat und auch mit Bildung zu tun hat, es viel besser trifft. Jetzt mache ich einen ganz gewagten Vergleich, aber ich traue mich das jetzt einfach da, weil wir jetzt schon über das gute Sterben reden. Wenn wir uns die Idee des Kindergartens anschauen, ja, als etwas, was uns völlig selbstverständlich ist, ich glaube, also vielleicht eher so am rechten Rand, dass man das vielleicht nicht so gerne sieht, diese Idee, ja, dass es sowas gibt, ausgelagert von der Familie. Aber jetzt als Idee, dass man einen Ort macht, der sich mit einer ganz bestimmten Phase beschäftigt, mit einem Thema, das jetzt vielleicht überhaupt noch nie da war und das aber mal von einer ganz anderen Ecke aussieht, also nicht nur als medizinische Betreuung der Kinder, bis sie dann irgendwie endlich fähig sind, in die Schule zu gehen, sondern das als eine Phase wahrnimmt, mit der man arbeiten kann, also wo man noch Einsichten haben kann, wo man eben nicht nur Sterbender ist, sondern auch noch diese Person. Das finde ich wichtig und ich erinnere mich an eine Aussage einer lieben Kollegin, die Palliativmedizinerin ist, die mal meinte, die Eva Masel, dass es eigentlich wichtig ist, dass jeder, der jetzt sterbend oder in diesem Sterbeprozess drinnen ist, dass dem eigentlich diese Zukunftsperspektive abhanden kommt. Jetzt könnte man sagen, ja, klar, ich meine, der stirbt. Aber da geht es gar nicht um eine langfristige Perspektive, sondern diese Vorstellung noch für die nächste Stunde zu planen, für den nächsten Tag. Und wenn man sich also diese Perspektive erhalten kann, auch noch diesen Prozess und dann noch Qualität schöpfen kann, dann kann man diese Lebensqualität extrem steigern. Also diese Vorstellung, wie wichtig es plötzlich ist, was man isst, wie wichtig das die letzte Semmel ist, ja, die man hat, ja, oder dass es noch gut ist, was man isst, oder dass man nochmal zum Friseur geht. Ja. Also diese Sachen, wo man sagt, warum spielt das noch eine Rolle? Ja, es spielt eine Rolle. Ja. Es macht etwas, die Qualität für sich selber zu erhöhen und auch das aufrechtzuerhalten, was einem eigentlich das ganze Leben lang wichtig war. Und ich glaube, da hinzuschauen und da nachzuschärfen und vielleicht auch zu sehen, dass das Sterben anders gelingen kann, ich glaube, da könnte man auch ein bisschen vielleicht von dieser Angst oder von dieser Tabuisierung brechen, die wir haben. Also einfach, indem wir sehen, es gibt vielleicht andere Arten, wie das passieren kann. Und das, wie gesagt, ich möchte jetzt noch sagen, das ist jetzt keine Romantisierung. Mhm. Ja? Also ich finde, man ist immer so knapp dann dran zu sagen, man kann dieses Phänomen so verschönern, dass es irgendwann überhaupt keine Angst mehr macht. Das glaube ich nicht, weil Veränderungen immer Angst machen. Aber es ist ein Unterschied, ob ich etwas verdränge, weil ich sage, es ist einfach inakzeptabel, wie das abläuft in unserer Gesellschaft. Und wir akzeptieren das halt alle, weil was soll man tun? Oder es ist eine Möglichkeit, mit dieser Veränderung vielleicht würdevoller umzugehen oder kreativer umzugehen. Ich glaube, darum geht es.
Mhm. Ja, man soll es nicht romantisieren, du willst das auch nicht. Natürlich habe ich jetzt trotzdem den Kindergarten für die Sterbenden in meinem Kopf, danke für diese Geschichte. Und je mehr wir drüber reden, desto interessanter wird ja auch der Prozess. Also man muss sich ja wirklich ja die Mühe nehmen und da erstmal hinzuspüren. Und erst dann erkennt man irgendwie so die Qualität, mir geht es zumindest so. Liz, ich möchte mit dir noch über ein anderes Thema sprechen, was in Österreich stark diskutiert wurde. In diesem Jahr hat der assistierte Suizid vom Autor, Lehrer und Journalisten Niki Glattauer für große Wellen gesorgt. Man muss sagen, der assistierte Suizid ist seit 2022 in Österreich legal erlaubt. Und Niki Glattauer war unheilbar krank und hat das für sich entschieden. Und er hat es aber eben nicht nur für sich entschieden, das zu machen, sondern er wollte auch eine große mediale Berichterstattung. Und zwar genau einen Tag, bevor er dann diesen Suizid assistiert begangen hat. Und ich war auch schockiert, als ich das gesehen habe. Ich habe es mir komischerweise auch gleich als Podcast angehört. Also man hat so verschiedene Wahrnehmungsebenen dazu gehabt und ich fand es irgendwie arg. Aber war es andererseits vielleicht auch ein wichtiger Tabubruch?
Ja, es war ein Tabubruch. Also ich meine, es gibt ja schon genug Diskussionen zum assistierten Suizid, auch von ethischer Seite her. Und ich meine, das Wesentliche ist ja auch, dass unheilbar krank sein die Voraussetzung ist, dass man den überhaupt auf diese Art und Weise begehen kann. Ich glaube, der Tabubruch war eher, dass man vorher so groß drüber spricht. Und jetzt muss ich sagen, ich habe es auch verfolgt und ich fand es auch schockierend, aber ich glaube, wenn es nicht so schockierend transportiert worden wäre, hätten wir nicht darüber diskutiert. Also dieses Thema, es gibt genug Kollegen, Kolleginnen, die versucht haben, sehr vernünftig mit guten und vernünftigen Argumenten darüber zu berichten, das in die Gesellschaft zu bringen. Also Stichwort jetzt auch zum Beispiel der Peter Kampitz, der lange Zeit schon darüber geschrieben hat, noch bevor es legal war und sich dafür eingesetzt hat. Wir hatten Beiträge zu Schauspieler, Kollegen, Kolleginnen, die dann ins Ausland gefahren sind, wie es noch nicht legal war, Stichwort Herbert Fuchs etc. Das hat aber nicht wirklich lange gereicht. Also man hat vielleicht ganz kurz darüber diskutiert, aber auch nicht breit. Das heißt, die Aufregung jetzt darüber, wie er es gemacht hat, finde ich ein bisschen amüsant, weil ich glaube, wir hätten nicht darüber diskutiert, wenn es nicht so inszeniert worden wäre. Und ja, man mag Teile davon vielleicht für übertrieben oder geschmacklos oder reißerisch halten. Das kann ich durchaus nachvollziehen. Aber ich glaube, dass in unserer aufgeregten Klickwelt dieses Thema nie angekommen wäre, wir uns nicht darauf eingelassen hätten, wenn es nicht auf diese Art und Weise inszeniert worden wäre. Also so ehrlich, glaube ich, müssen wir sein. Wir würden auch jetzt nicht drüber reden.
Ja, natürlich würden wir nicht drüber reden. Ich denke mir halt gleichzeitig auch, das ist wahrscheinlich auch in unserer trotzdem von der katholischen oder von der christlichen Kirche geprägten Gesellschaft und so säkulär sind wir ja dann doch wieder nicht. Und es ist noch nicht wahnsinnig lange her, da galt Suizid nicht nur als verwerflich, sondern da durfte man nicht mal am Friedhof begraben werden, wenn man Suizid begangen hätte. Und ich glaube, das ist so ein bisschen in diese Ecke, in der Ecke noch steht bei uns. Und das jetzt gleichzeitig in unserer Verfassung als Verfassungsrecht, das niedergeschrieben wurde. Ich glaube, da brauchen wir tatsächlich noch ein bisschen Verarbeitungsweg. Ist ja auch interessant, da hat er ja recht gehabt. Das ist seit 2022 erlaubt und auch ich als Journalistin habe quasi nichts davon mitbekommen. Also insofern sind
wir… Aber jetzt stell dir vor, es wäre jetzt am Tag danach oder am selben Tag erschienen, Niki Glattauer ist verstorben und er hat assistierten Suizid begangen. Das wäre eine kurze Meldung gewesen, die vielleicht irgendwo aufscheint und das wäre es dann gewesen. Vielleicht hätte man ganz kurz darüber diskutiert. Also ja, man kann jetzt was gegen die Inszenierung haben, aber ich denke wirklich, wir hätten das nicht so breit ausgerollt. Oder wie gesagt, es wäre uns entgangen. Also es war ein schmerzhafter Zug ist drinnen, ja, und der ist aber nur gewesen, weil es so inszeniert war. Wie gesagt, da kann man jetzt drüber diskutieren. Ich bin aber der Meinung, es tut der Sache gut, dass wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen. Die andere Sache ist natürlich, wie gehen wir mit dieser Geschichte um, dass wir auch diesen Aspekt so kontrollieren wollen. Es ist aber auch die Frage, wie weit nehmen wir jetzt die Selbstbestimmung des Einzelnen ernst? Also in ganz vielen Teilen unseres Lebens müssen wir Entscheidungen treffen und sind wir auch darauf verwiesen, dass wir dafür verantwortlich einstehen müssen. Es ist die Frage, warum eigentlich beim Tod nicht? Also beim Tod, sagen wir, beim Sterben, in diesem Sterbeprozess nicht. Ja? Also wir nehmen da auf alles Einfluss. Die technischen Möglichkeiten, die werden immer besser, hier auch einzugreifen. die Frage eigentlich, wie kann man rechtfertigen, dass man in diesem Punkt das nicht ermöglicht, ja, dass man selber entscheiden kann, wann man stirbt. Ich verstehe die Bedenken, dass man sagt, man kann von der Gesellschaft dazu getrieben werden etc. Nur halte ich es für ein schwaches Argument dem gegenüber, wenn jemand sagt, dass nicht nur seine Lebensqualität da wirklich an der Kippe steht oder auch seine persönliche Wahrnehmung als Mensch, so wie er gelebt hat. Und da müsste dann einfach nur bis zum bitteren Ende weiterleiden. Also ich glaube, dass diese Entscheidung, welchen Weg man auch geht und da eine Vielzahl an Möglichkeiten zu schaffen in dieser Sterbensphase, dass das eigentlich das Ziel ist. Also ich halte mich dann den kybernetischen Imperativ an. Es steht so, dass die Anzahl der Möglichkeiten mehr wird. Und ich finde eigentlich schön, wenn wir mehr Möglichkeiten haben, mit dieser Phase umzugehen und nicht sagen, es muss entweder so oder so sein. Mhm. Das wäre so das, was ich als Ziel sehen würde.
Ja. Da sind wir beim Kontingent unserer Möglichkeiten und in der Phase haben wir aktuell vielleicht da noch zu wenig. Ich kann dem total folgen. Andererseits denke ich mir halt, weiß ich nicht, ganz praktisch unter Anführungszeichen, jetzt sind wir eine älter werdende Gesellschaft, also in ganz Europa sind wir das. Also wir haben potenziell, und was toll ist, wir haben eine hohe Lebenserwartung und sind auch länger gesund, aber wir kosten auch als diese alternde Gesellschaft, verursachen die älteren Menschen auch Kosten, weil eben nicht so viele junge nachkommen und so weiter. Und denkst du, dass es auch eine Gefahr von sozialem Druck geben könnte, wenn wir sowas wie assistierten Suizid heroisieren?
Nein, ich glaube, wir sind weit von einer Heroisierung weg. Und okay. Ich bin ja sowieso kein Fan von Heroisierungen jeglicher Art. Ja. Ja. Also ich finde, das Sokrates-Beispiel belegt es auch ganz gut. Also es geht eben genau nicht, das zu heroisieren, sondern etwas, was auf jeden Fall passiert. Wieso sollte man das heroisieren? Also es ist vollkommen klar, wenn jemand jetzt, und sagt er ja auch so richtig, mit 70 Jahren vor Gericht steht und die Lebenserwartung damals, ich meine, da waren wir schon weit über der Lebenserwartung damals in der Antike, ja. Also da ist es die Frage, ob jetzt, und er sagt auch so schön, ob jetzt irgendwer was davon hat, wenn er jetzt hingerichtet wird. Ja? Also was ist jetzt da der Benefit, den man jetzt aus den paar Jahren rausholt, ja? Ja. Aber der Humor, der jetzt da drinnen ist, der sagt es irgendwie schon, ja. Natürlich kann ich jetzt versuchen, aus einem Sterbeprozess, der uns alle ereilt, etwas Heroisches zu machen, das halte ich für absolut falsch. Aber zu sagen, es gibt schon auch Möglichkeiten, das anders zu denken. Und ich meine, ich kenne ja auch genauso die Geschichten aus der Palliativ, wo mir erzählt wird, dass es Menschen gibt, die wirkliche Schmerzen leiden und aber jede Sekunde noch rauszögern wollen, weil sie einfach noch leben wollen. Also die gibt es auch. Also das heißt, es gibt nicht nur diesen einen Ansatz, der jetzt vernünftig ist und dann ganz sicher geeignet wird. Also man wird dann sehen, welcher Ansatz dann für einen selber ist schlussendlich. Ja? Also ich würde da mal vorsichtig sein und sehr bescheiden. Ja? Aber ich verstehe den Punkt mit der alternden Gesellschaft. Aber ich glaube, also erstens mal demografisch werden dann die Älteren in der großen Mehrheit sein. Also ich bin gespannt, wie man das dann umpolen wird in Hinsicht auf, wir sehen dann der Mehrheit, dass sie jetzt vielleicht früher sterben sollte oder vielleicht ein bisschen heroisch sein sollte. Ich glaube, das ist schwer, was wir aber tun sollten. Und das ist vielleicht eher das Problem. Und jetzt träume ich es wieder von der anderen Seite auf. Uns zu fragen, warum auch so wenig Jüngere nachkommen. Das ist übrigens ein weiterer Widerspruch. Neben gutes Sterben ist kein Konzept für das gute Leben in unserer Vorstellung. Und genauso wenig diese Vorstellung, dass man vielleicht auch Alter anders verstehen kann. Also wir sind wahnsinnig getrieben davon, jung zu sein und die Qualität in der Jugend zu sehen. Und jetzt müssen wir sagen, es ist doch eine sehr kurze Zeit, die Jugend. wir haben aber von dieser Autorität des Alters, und ich weiß, Autorität ist der nächste Begriff, den mache ich jetzt nicht auf, halten wir aber nicht mehr besonders viel. Also wir sind jetzt auch in diesem Alterungsprozess gegenüber den Jungen ja nicht unbedingt Vorbilder, dass wir sagen, das hat vielleicht eine eigene Qualität. Oder wir versuchen mit diesen Unzulänglichkeiten, die sich körperlich ergeben, anders umzugehen, weil dafür Lebenserfahrung ist. Das haben wir im Moment nicht besonders gut drauf. Das heißt, wir haben ein sehr seltsames Verhältnis zu einer, wir wollen für immer jung bleiben und dann möglichst lang leben, irgendwie, um jeden Preis. Und es kommen aber relativ wenig Junge nach für diese Jugendverehrung, halte ich schon für ein großes Paradox. Und die Frage, die sich da stellt, und ein bisschen deutet sich das auch an bei den Philosophen und Psychiatern des finde ich, ausgehenden 20. Jahrhunderts, nämlich die Frage, was ist eigentlich mit unserer Lebensbejahung? Also gibt es wirklich noch diesen Willen zum Lebendigen, zum Neuen? Wie ist das eigentlich mit den Kindern, die nachkommen? Sind wir da wirklich offen oder fühlen wir uns da gestört? Also was ist eigentlich dieses Konzept von Jugend, das uns da noch so anzieht? Ist es jetzt ein Aussehenskonzept, ein Lebensgefühl? Und warum, wenn das so wichtig für uns ist, warum kommen eigentlich auch so wenig Junge nach und warum haben wir die vielleicht gar nicht so gern in ihrer Jugendlichkeit und ihrer Offenheit? Also da sehe ich schon einige Widersprüche, die sich da ergeben, die wir vielleicht vorher lösen müssten. Und dann kommt möglicherweise diese Angst von mir, dass da irgendwie dieser soziale Druck ist.
Ja, es gibt ja tatsächlich auch schon nicht nur Wellness-Angebote, sondern auch Gasthäuser, die sagen, aber Kinder bitte keine.
Genau.
Ich habe das in Paris unlängst auch erlebt mit meinen Kindern. Da gibt es auch kulturelle Unterschiede, wie sehr mag man Kinder und was macht die Politik dazu und was macht die Struktur dazu und was machen die Unternehmen dazu. Das ist sehr vielschichtig. Aber so grundsätzlich, was du ansprichst, warum jagen wir eigentlich dieser Jugendlichkeit so nach und haben jetzt nicht, das ist vielleicht ein bisschen pathetisch, so die Weisheit des Alters, die Erfahrung, auch die Gelassenheit möglicherweise, die sich ja, kann ich an mir selbst feststellen, auch irgendwann einsetzt, wenn man nicht mehr 30 ist. Warum hat das so eine große Bedeutung und wäre möglicherweise ein Schritt getan Richtung das gute Sterben, wenn wir auch dem Alter einfach ein bisschen mehr außer, keine Ahnung, Inkontinenzwerbung vielleicht mitgeben könnten.
Ja, ich meine, kommt das andere Extrem dann wieder dazu. Also zwischen Inkontinenzwerbung und Golden Age-Tum ist dann auch nur ein schmaler Grat und alles wird kommerzialisiert. Aber da sind wir schon bei einem sehr interessanten Aspekt. Nämlich, jetzt komme ich wieder zu einer Theorie von Erich Fromm zwischen Haben und Sein, ja. Also wir wollen auch dieses Alter irgendwie haben und kontrollieren und haben da unsere Bilder und setzen uns fest und kommerzialisieren das. Es ist aber relativ wenig Sein und wirklich das Einfühlen, was diese Phase auch bedeutet körperlich und dass das nicht nur schön ist, glaube ich, brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Ich würde aber auch sagen, dass diese Frage, die du vorher aufgerissen hast mit den mag man Kinder oder nicht, die völlig falsche ist, weil die sind also da und in dieser Lebensphase da und übrigens die Alten auch. Und da sind wir bei dem sehr interessanten Thema, inwieweit wollen wir überhaupt, dass Sterbende oder Menschen auch mit finalen Diagnosen präsent sind und auch ganz selbstverständlich da sind mit dieser Diagnose. Und jetzt ist die Frage, warum eigentlich nicht? Also was ist der Unterschied zwischen mir heute und mir vielleicht in 4 Wochen, keine Ahnung, wenn ich vielleicht eine Diagnose kriege? Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Also was ist der Unterschied zwischen ich weiß es und ich weiß es nicht? Ja, oder ich weiß es vielleicht nie und dann bin ich einfach tot. Also wir schließen da ja nicht nur dann die Kinder aus, sondern wir haben sowieso eine Tendenz, alles, was jetzt nicht dazu passt, wegzuradieren. Also wir wollen auch nicht die Alten mit dem Stock, die nicht die Golden Ages sind, am Tisch sitzen haben. Und wir wollen auch nicht unbedingt die Kranken sitzen haben, weil die erinnern uns auch. Das heißt, ich finde die exkludierende Haltung, dieses wer darf da eigentlich sein, das hat nicht nur mit meinem persönlichen Mögen zu tun. Ich verstehe schon, dass es den Konsum fördert, wenn ich mich wohlfühle. Aber es stellt eine ernste Frage, was es eigentlich mit uns macht, wenn wir selber immer unter diesem Angstaspekt leben müssen. Was ist, wenn ich dann plötzlich dazugehöre? Zu dieser die Gruppe, die exkludiert wird. Bei den Kindern kann man sich sagen, na gut, wenn man keine hat oder wenn ich kein Kind mehr bin, betrifft mich das nicht mehr. Aber ich werde alt werden möglicherweise und ich werde möglicherweise krank werden und dann betrifft es mich schon. Und ich glaube, dieses Damoklesschwert, das ist sehr, sehr spürbar. Mhm. Und ich glaube, da tun wir uns nichts Gutes. Und übrigens würde ich mit Epico gehen, wir fördern da auch nicht unseren Genuss. Mit dieser Angst im Hintergrund.
Das ist ein sehr schöner Bogen. Ha, was nehme ich noch mit? Also den Humor nehme ich noch mit. Ich finde, das ist eine echte Chance für Wien.
Ja, wirklich. Ich glaube, also ohne jetzt einen neuen Todestourismus da jetzt irgendwie anzubrechen, aber vielleicht im Sinne von, wir reden ja ganz viel von, was wären jetzt eigentlich die neuen Ideen oder wir brauchen da jetzt Innovationen. Und ich glaube, es gibt ganz viel im technologischen Sektor. Was mir fehlt, sind ein bisschen so diese Versuche, wirklich philosophische und soziale Ideen zu kreieren, die neu sind. Ja? Da mögen viele scheitern, aber ich glaube, wir sind jetzt gerade in so einer Umbruchphase, dass wir es eigentlich riskieren könnten zu sagen, gut, vielleicht müssen wir wirklich Konzepte ganz neu denken. Und was wird das bedeuten? Und es könnte eigentlich eine spannende Zeit sein, trotz aller Miseren und trotz aller Krisen, jetzt gerade diesen Punkt zu nützen und der kommt vielleicht auch so schnell dann danach nicht wieder.
Hm. Ja, den wollen wir nützen oder zumindest mal anregen, ein bisschen drüber nachzudenken. Mir ist zum Humor jetzt noch eingefallen, das muss ich jetzt noch kurz loswerden. Ein Film, der nicht an allen Stellen gut gealtert ist, aber es gibt eine Stelle, die ist sehr, sehr lustig. Monty Python, The Meaning of Life, und die Stelle ist, wo Mr. Death zu Besuch bei einer Abendgesellschaft vorbeischaut. Schaut euch das an, das kann man auf YouTube ganz gut auch nur diesen Ausschnitt sich anschauen. Da kann man auch ein bisschen britisch-schwarzhumorig dieses Thema sich ja anregen lassen. Liebe Liz, vielen Dank für deine Zeit und deine Gedanken. Ich finde es ein wahnsinnig spannendes Konzept und wie schön, dass du da mitarbeitest.
Danke für die Einladung, Barbara. Danke.
Und bei euch sage ich auch ganz lieben Dank. Ja, vielleicht denkt ihr, also würde mich interessieren, was ihr für Gedanken habt. Vielleicht könnt ihr was in den Kommentaren ein bisschen was dalassen zu diesem Sterben und zu diesem, was man mit dieser Phase macht. Und wenn ihr wollt und nicht gestorben seid, dann hören wir uns wieder nächste Woche. Bis dahin, alles Liebe und Baba.